Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Journalist Stefan Braun aus der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Herr Braun, Sie sind ebenso eigentlich lächelnd hier reingekommen. Wie ist Ihre Stimmung heute Mittag?
Also genau genommen, ich habe noch ein bisschen Restreserven aus dem Urlaub. Insoweit geht es mir persönlich ganz gut. Aber wenn man nun, egal wo man gerade den Blick politisch hinrichtet, muss man irgendwie um seinen eigenen Optimismus kämpfen, ob man nun nach England guckt und nicht quasi viele Anzeichen kriegt, dass das mit dem Brexit vielleicht doch noch irgendwie gut ausgeht, sondern irgendwie zur Katastrophe wird, wenn man die Umweltnachrichten nun seit Tagen kriegt, wenn man
aus Genf vom Weltklimarat.
Genau, oder wenn man eben auch guckt, was jetzt gerade wieder an Studien vorgestellt worden ist über die, dann sagen wir mal, Schattenseiten des Reichtums in Deutschland, dann gibt es viele Fragen, viele Baustellen und wenig Antworten bislang.
Das heißt, Ihr Optimismus, den Sie aus den Ferien mitbrachten, ist dann verflogen?
Sagen wir mal, die Energie ist noch da und um den Optimismus kämpfe ich.
Okay, na gut. Wir werden gucken, ob wir ein bisschen Optimismus trotzdem verbreiten können in dieser Stunde, wer weiß. Ich meine, Luther hat diesen schönen Satz gesagt, und wenn morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Motto, oder?
Ja, also dieses Pflanzen, dieses Tun, dieses Gucken, wie was Kleines wächst, das ist immer ein gutes Motto.
Stefan Braun, wir werden in dieser Stunde die Themen des Tages besprechen. In Italien hat die Regierungspartei Lega im Senat ein Misstrauensvotum gegen die Koalition unter Ministerpräsident Giuseppe Conte beantragt. Sie hatte ja knapp über ein Jahr regiert, diese Koalition. Jetzt ist sie also gescheitert, diese Allianz aus diesen beiden populistischen Parteien. Und der starke Mann, das ist Herr Salvini. Herr Braun, ist es eigentlich überraschend, dass da offensichtlich ein Innenminister de facto dieses Land regiert?
Das ist eine gute Frage. Es ist einfach, es ist nicht überraschend, dass Salvini alles versucht hat, um stärker zu werden, dass er sein Amt, also das Amt des Innenministers, benutzt hat, um das zu tun, was er den Menschen vor der Wahl auch versprochen hat, nämlich eine sehr, sehr rigide Flüchtlingspolitik zu betreiben, dauernd Grenzen zu testen, wie weit kann er gehen, wie weit kann er die Marine einsetzen, wie kann er die Gesetze verschärfen. Zuletzt sind die Gesetze nochmal verschärft worden. Insoweit, glaube ich, ist die Frage nicht, kann ein Innenminister sowas, sondern die Frage ist, kann ein kleinerer Koalitionspartner, und das hat man ja längst vergessen, die Lega war ja deutlich kleiner als die Bewegung Cinque Stelle nach der letzten Wahl, kann er das machen? Und ja, er kann es, weil er im Augenblick bei den Umfragen so weit vorne liegt, weil er fast die gesamte Energie, die seit einem Jahr in Italien politisch produziert wird, selber produziert hat. Also letztlich der Trend ist erstmal auf seiner Seite. Er kann.
Und die Cinque Stelle haben sich ja in relativ kurzer Zeit sehr schwach gezeigt oder, sage ich mal, ja, runtergewirtschaftet. Also erstaunlich, dass die so gar keinen Rückhalt mehr haben bei den Umfragen.
Naja, ich würde sagen, das ist gar nicht erstaunlich, weil sie letztlich in diesen 15 Monaten gemeinsamen Regierens an keiner Stelle einen Punkt gemacht hat, wo man das Gefühl hatte, ui, jetzt weiß ich aber, wofür die stehen. Eigentlich sagt man ja immer, ist eine linke populistische Bewegung gewesen. Tatsächlich ist es offenbar nur eine populistische Bewegung gewesen, hat sich treiben und fliegen lassen, weil eben der Zorn in Italien über die alten Politiker und die alten Parteien so groß ist wie vielleicht in keinem anderen europäischen Land. Da sind wirklich alle Seiten zerfallen. Es gibt ja im Augenblick auch nur sehr schwer Bemühungen, der demokratischen Partei wieder auf die Beine zu kommen. Das Traurige an der Cinque Stelle ist, sie haben nie für Werte gestanden, und das merkt man ihnen eben auch jetzt an. Es ist eine populistische Bewegung ohne Inhalte gewesen. Der Kaiser hat keine Kleider, deswegen verwundert es mich nicht, dass die für nichts stehen und deswegen auch keine Anhänger mehr haben.
Matteo Salvini sagt jetzt ganz offen, er will gerne Ministerpräsident werden. Insofern nochmal die Frage, wenn wir nochmal gucken, was jetzt eigentlich gerade passiert ist. Dieser Bruch, der jetzt vonstatten gegangen ist, das war ein Streit über eine Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke zwischen Turin und Lyon. Die Cinque Stelle waren dagegen, die Lega war dafür, und diese Strecke wird auch derzeit bereits gebaut. Und da hat der Salvini gesagt, das ist jetzt hier ein Vertrauensbruch. Die Kollegen im Deutschlandfunk in Köln haben heute früh mit Jan Labitzke gesprochen, Politologe an der Uni Gießen und Italienkenner, und der hat gesagt,
Salvini wollte wohl doch nicht vor die Italienerinnen und Italiener treten und sagen, ich will jetzt Neuwahlen, weil unsere Umfrageergebnisse eben so gut sind und ich Premierminister werden will, sondern er hat jetzt einen sachlichen oder vorgeschobenen sachlichen Grund Grund gesucht und den hat er da jetzt wohl gefunden.
Das heißt, das war ein vorgeschobener Grund, dieser Streit, dass diese Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Turin und Lyon eben zum Zankapfel wurde.
Naja, man könnte vielleicht auch sagen, es ist der letzte verzweifelte Versuch von Cinque Stelle, die stellen bislang auch den Transportminister, gewesen, an einer Stelle mal das zu machen, was sie auch während der Wahlen beklagt haben, nämlich eben diese Milliardenprojekte, die Korruptionsprojekte. Man kennt es ja auch in Deutschland, dass es inzwischen immer größeren Widerstand gegen solche riesigen Milliardenprojekte gibt, ob es der Stuttgarter Bahnhof ist oder der Berliner Flughafen. Insoweit klingt es ein bisschen wie der verzweifelte Versuch von Cinque Stelle, an einer Stelle mal einen Punkt zu machen. Und das hat er sofort genutzt, um quasi inhaltlich zu sagen, alle anderen sind dafür, ich bin ein Mensch des Ja-Sagens, die sagen nur noch Nein. Also sage ich, jetzt geht's nicht weiter.
Interessant, dass das jetzt alles in der Ferienzeit passiert. Es ist August, die Italiener, wir wissen es, genießen ihre Ferien, sind dann auch alle unterwegs und die Parlamentarier auch nicht in Rom im Senat. Der soll erst am 10. September wieder zusammentreten. Jetzt wird aber wohl ausgelotet, ob die Parlamentarier sich wieder einfinden müssen, um eben jetzt das Weitere zu entscheiden.
Ja, es gibt diese verrückte Wolte, dass der Misstrauensantrag, der normalerweise in einem Parlament von der Opposition gestellt wird gegen den Ministerpräsidenten, in diesem Fall jetzt von der Lega gegen den eigenen Ministerpräsidenten Conte gestellt wird. Was das nun im Prozedere des Parlaments zufolge hat, weiß ich nicht, aber ich lese daraus, dass Conte ganz offenkundig, also der amtierende Ministerpräsident, er selber ist parteilos, nicht bereit war, nach dem Zornesausbruch von Salvini zu sagen, okay, dann trete ich eben zurück, weil Salvini nicht mehr bei mir ist. Also suchten sie einen anderen Weg, das machen sie jetzt über diesen Misstrauensantrag. Ob es wirklich zu einer vorgezogenen Sitzung des Parlaments kommt, weiß ich nicht. Das wird jetzt der Parlamentspräsident entscheiden müssen.
Wie werden die Italiener reagieren, habe ich mich gefragt. Also wie gesagt, die Ferien sind irgendwie ja heilig in Italien. Wir haben es gesagt, Salvini kann hoffen, bei Neuwahlen 36% zu bekommen. Aber jetzt so ein August mit taktischen Spielchen, kommt das bei den Wählern gut an?
Ganz schwer zu sagen. Salvini hat ja anders als offensichtlich seine politische Konkurrenz und seine Mitbewerber die Ferien in den letzten Tagen und Wochen offensiv dazu genutzt, überall im Land aufzutreten, an den Stränden aufzutreten, mit DJs aufzutreten, sich als der große Guru Italiens zu präsentieren. Insoweit, da gab es viel, viel Zustimmung für ihn. Kann ich ganz schwer einschätzen, ob sie jetzt beleidigt sind, weil er plötzlich sagt, so jetzt wollen wir mal irgendwie verkürzen wir die Sommerpause, weil das in Wahrheit ja nur die Parlamentarier trifft und nicht das Publikum. Also der frühest
Gut, aber man muss sich sehr viel damit jetzt beschäftigen, ja?
Wenn man ein politischer Wähler ist. Das stimmt, ja. Aber die Wahlen selber werden ja erst Mitte Oktober stattfinden. Dann sind alle sauber wieder aus dem Urlaub zurück. Die haben, glaube ich, kein Problem damit.
Der Weltklimarat hat seinen Sonderbericht vorgestellt und er fordert ein radikales Umdenken in der Klimapolitik ein. Und das Interessante ist ja, dieser Aufruf richtet sich an die gesamte Menschheit. Herr Braun, das ist doch unsere Chance, oder? Inmitten dieses globalen Problems werden wir uns als ganze, zusammenhängende, miteinander vernetzte Menschheit begreifen.
Ach, das wäre ja wunderbar, wenn das so wäre. Also ich nehme das sofort auf und verinnerliche es. Nein, natürlich ist das so.
Ich meine, Sie sagen, Sie nehmen das auf, Sie lächeln, ich lächle auch ein bisschen, aber es könnte es nicht sein?
Doch, was mir tatsächlich große Hoffnung macht, ist, wir haben 2, 3, 4, 5 Jahre hinter uns, wo allgemein Fakten total in Frage gestellt worden sind. Also wo jeder irre oder nicht irre, normale, halbnormale, ob Politiker oder was auch immer, Populist in der Lage war zu sagen, glaube ich nicht, gibt's nicht, ist nicht menschengemacht, können wir nicht ändern. Durch diese Berichte des IPCC, und zwar auch den letzten jetzt, kriegen wir nochmal sehr deutlich gesagt, was tatsächlich global los ist. Und ich habe den Eindruck, die Möglichkeiten und auch die Leidenschaft, mit der früher alle Fakten in Frage gestellt worden sind, das geht zurück, weil die Leute merken, nee, es ist was dran.
Es ist Realität, genau. Ja. Und wir müssen jetzt was tun und wir müssen gemeinsam handeln. Fand ganz interessant, was die Umweltministerin gesagt, Svenja Schulze, was sie gesagt hat.
Soja zu importieren aus Brasilien zum Beispiel, da werden dann die Regenwälder abgeholzt. Wir füttern hier viel zu viele Tiere damit und das Fleisch landet am Ende in chinesischen Kühlschränken. Das ist etwas, das die Erde nicht aushält.
Da hat sie es doch ganz gut auf den Punkt gebracht. Und deswegen müssen wir gesamt als Menschheit auf der Erde miteinander handeln?
Also, dass wir das müssen, steht völlig außer Frage. Und dass wir das auch schon länger wissen, steht auch völlig außer Frage. Das Problem ist ja, dass wir ein internationales politisches System haben, das im Augenblick noch das Gegenteil leider verkörpert. Wir haben zwar die Vereinten Nationen, die sind aber sehr geschwächt worden. Wir haben frühere Bündnisse gehabt, die zu zerfallen drohen, wo man immer wieder versucht hat, kollektiv zu agieren. Also man kann sozusagen neben dieser globalen Botschaft des IPCC halt leider studieren, wie in Russland sozusagen der Permafrostboden auftaut und riesige Wälder brennen, obwohl man genau weiß, was es heißt, hat die russische Regierung sehr lange gezögert, um diese Waldbrände zu löschen. Wir haben in Brasilien leider jetzt einen Präsidenten, dem das im Augenblick noch vollkommen egal ist, ob der Urwald gerodet wird, weil er genau diese Exporte machen will, weil die Zusammenhänge sind. Also ich sehe noch nicht, wie wir sozusagen die Russen und die Brasilianer und die Chinesen tatsächlich dazu bringen, letzten Endes zu verzichten oder kleinere Mengen zu konsumieren. Aber dass das Verständnis wieder wächst, dass es nur global gelöst wird, da sehe ich eine große Chance.
Ja, also wenn wir dieses Verständnis hätten, in der Tat, was Sie jetzt sagen, ist natürlich richtig. Und deswegen kann man auch pessimistisch sein. Trotzdem muss man vielleicht auch auf das gucken, was funktioniert. Gucken wir deswegen mal nach Äthiopien. Da haben Menschen 4 Milliarden Bäume, wollen sie pflanzen, haben sie noch nicht gepflanzt. Ich glaube, jetzt haben sie 350 Millionen Bäume gepflanzt in 24 Stunden. Da passiert was. Wir hören mal den Bürgermeister von Addis Abeba.
The initiative is to cope up with the current environment.
Die Initiative soll dazu beitragen, unsere Umweltprobleme in den Griff zu bekommen. Das würde auch unsere Wirtschaft stärken und die Stadt hätte mehr frisches Grün. Den Klimawandel gibt es wirklich, das ist keine Falschmeldung. Addis Abeba ist ja auch der Sitz der Afrikanischen Union. Viele Leute aus anderen afrikanischen Ländern kommen hierher. Wir wären froh, wenn sie auch mitmachen.
And we are happy to have them too.
So, also diese Stimme aus Ostafrika. Macht doch Mut.
Ja, das macht Mut und ich finde auch, früher gab es noch einen Trend, irgendwie so kleine Baumpflanzer zu belächeln. Fakt ist, genau dieses Phänomen, auch wenn wir es selber tun, auch wenn wir sozusagen gerade in Norddeutschland, also im Osten und im westlichen Teil Norddeutschland, wo man ja viel stärker beobachten kann, wie große Flächen bewirtschaftet werden, statt immer wieder abzuwechseln, statt immer wieder Wiesen einzubauen, statt Moore zu belassen oder wieder zu aktivieren, also auch Bäume zu pflanzen, da können wir was tun und ich fände das wunderbar. Ich kenne von einem Freund eine Schulklasse, die sind nach Rumänien vor ein paar Jahren und haben einfach unendlich viele Bäume gepflanzt. Ich weiß, die sind so inspiriert, wenn das jeder machen würde und guckt, ob sein Bäumchen pflanzt. Es hilft schon.
Die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner war in dieser Woche hier zu Gast und natürlich musste sie auch Stellung nehmen zum Masterplan für den Wald, den sie ja vorstellen will, dann im September, wenn auch das Klimakabinett tagt. Was sie dazu gesagt hat, ist dieses.
Es geht darum, den Wald umzubauen in Mischwälder. Denn nach dem Krieg hat es viele monokulturelle Aufforstungen gegeben. Und das ist kein Vorwurf an unsere Vorfahren. Denn nach dem Krieg brauchte es schnell wachsende Hölzer, Reparationseinschläge und vieles andere auch spielte da eine Rolle. Und wir sind mit Fachleuten wirklich, auch mit den Ländern, seit Jahren daran, diese Wälder in stabile Mischwälder umzugestalten.
Jetzt kann man natürlich sagen, das kommt spät. Dann sagt sie, naja, aber sie ist eben seit Jahren schon dabei. Dann kann man viele andere Kritikpunkte noch anführen. Trotzdem, es wird einen Masterplan für den Wald jetzt geben.
Ja, und ich bin tatsächlich inzwischen auch gespannt, wie das Klimakabinett sozusagen mit welchen Ergebnissen tatsächlich am Ende diese Sitzung endet im September. Ich bin auch sozusagen tief beeindruckt, wie wir im Augenblick auf allen Ebenen, also wir hatten vor wenigen Tagen eine Debatte übers Fleisch, wir haben jetzt eine Debatte über Wald und Landwirtschaft, wir haben seit ungefähr 2 Jahren wirklich eine Debatte übers Klima, weil plötzlich alle gemerkt haben, diese heißen Sommer sind kein Spaß mehr, sondern sie haben Konsequenzen für Landwirtschaft, für Energie. Man kann beobachten, dass die Leute plötzlich überall Klimaanlagen einbauen. Das hat alles Konsequenzen, die jetzt zum ersten Mal uns so nahe rücken, dass wir es auch empfinden, dass wir es auch wahrnehmen. Und ich gebe zu, das macht mir tatsächlich Hoffnung.
Was wird die Bekämpfung der Klimaerwärmung kosten? Viel Geld. Die Ministerien haben ihre Vorschläge in Sachen Klimaschutz auf 37 Milliarden Euro beziffert in den kommenden Jahren. Die Umweltministerin Svenja Schulze hat heute früh ganz in Ministerinnenart im Deutschlandfunk gesagt, es passiert ja aber in dieser Richtung eigentlich schon ziemlich viel Gutes in Deutschland. Auf die Frage, welche Priorität der Klimawandel hat, hat sie geantwortet.
Das hat in der Bundesregierung oberste Priorität. Das ist so Chefinnen-Sache gemacht worden. Die Kanzlerin hat extra diese Kabinettsrunde sozusagen einberufen, in der ja alle Ministerinnen und Minister sitzen, die mit Klimawandel zu tun haben, die mit CO2-Ausstoß zu tun haben. Und wir sind auch schon ein Stückchen vorangekommen. Also wir haben einen Emissionshandel für die energieintensive Industrie. Wir haben erneuerbare Energien auf den Weg gebracht. Also da läuft es ganz gut. Was jetzt kommen muss, ist eine Verkehrswende, ist eine Wärmewende, also die anderen großen Bereiche, wo CO2 eben produziert wird.
Also Verkehrswende, Wärmewende, aber natürlich auch in der Landwirtschaft muss sich was verändern und das kostet Geld. Jetzt kam heute der Vorschlag von Karl Lauterbach, der für den SPD-Parteivorsitz sich bewirbt, zusammen mit Nina Scheer. Der sagt also, wenn wir jetzt Geld brauchen, dann müssen wir die schwarze Null kippen. Ist das eine gute Idee? Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung hier zu Gast heute.
Ich würde sagen, diese Formulierung zu verwenden, ist überhaupt keine gute Idee, weil die genau dazu führt, dass man wieder Widerstände aufbaut. Ich glaube, dass man sehr spezifisch jetzt argumentieren muss und eintreten muss dafür, dass es einen Prioritätenwechsel gibt, dass es jetzt nach vielen Jahren, wo wir sehr und immer auch irgendwie zu Recht darauf geguckt haben, dass auch Rentner genügend Geld haben, dass alle genügend Geld haben, dass der Sozialstaat funktioniert. Es wird nicht anders gehen, als dass alle, und das heißt auch für Sozialdemokraten, deswegen finde ich im Prinzip seinen Kampf richtig, dafür eintreten, dass es einen Prioritätenwechsel geben muss. Da geht es nicht um 5 Milliarden hin oder her, sondern es geht wirklich um die Frage, rücken wir das als vorderstes Thema nach vorne? Sind wir auch bereit, dafür Geld zu geben, die Leute zu animieren? Begründen wir das gut? Sind wir redlich als Regierung, um das zu tun? Und da fehlt mir noch ganz viel. Dass die Svenja Schulze sagt, das ist kein Problem und das wollen wir und da ist ein Prioritätenwechsel im Kabinett hat stattgefunden. Mir tut, wenn ich auf 20 Jahre Angela Merkel gucke, die 1999 ein tolles Buch über die Umweltpolitik und die Klimapolitik geschrieben hat, tut es eigentlich weh, dass sie sozusagen mit Anlauf in das Amt ist, eigentlich was machen wollte. Und wenn man die Bilanz heute ansieht, dann gab es so viele Entscheidungen in anderen Feldern, die zu Kompromissen führten, dass am Ende nicht viel rausgekommen ist. Und deswegen will ich abwarten. Ich will, dass Politiker, die jetzt regieren oder auch Oppositionspolitiker, die gerne regieren wollen, jetzt offen eintreten dafür und auch benennen, auf was sie dann im Gegenzug verzichten.
Es sind ja nicht alle von der SPD dafür, das, was diese beiden jetzt gesagt haben und was Karl Lauterbach gesagt hat. Es gibt Haushaltspolitiker von der CDU und auch von der SPD, die sagen, es ist nicht seriös, die beiden Bereiche Finanzen und Klimapolitik gegeneinander auszuspielen.
Das habe ich eigentlich gerade so sagen wollen. Okay. Ich fand nicht klug, sozusagen im ersten Auftritt, wo ein Sozialdemokrat, der nun jetzt anfängt, über Umweltpolitik zu sprechen, Karl Lauterbach ist ja eigentlich ein Gesundheitsexperte, dann sofort das Codewort schwarze Null verwendet oder Schuldenbremse auflösen. Lieber nicht machen, sondern einfach mal sagen, warum machen wir das? Warum halten wir das für richtig? Warum bin auch ich plötzlich möglicherweise anderer Meinung als vorher? So okay. Gewinne ich Glaubwürdigkeit.
Aber es könnte sein, dass er das genau deswegen gemacht hat, weil er sich, was wir jetzt auch tun, ins Gespräch bringen wollte.
Ja, dann ist es aber das falsche Argument. Wenn er sich ins Gespräch bringen will, soll er es glaubwürdig für neue Inhalte tun und nicht mit irgendwelchen reflexauslösenden Worten, die natürlich gestern sofort dazu führten, dass selbst aus der SPD Johannes Karsach kommt nicht in Frage, dass das Finanzministerium dementieren muss. Das sind irgendwie die Reflexe, die alt sind. Wenn ich kandidieren will für die SPD, wenn ich für die SPD eine neue Idee unter das Volk bringen will, dann muss ich es anders machen.
Genau 20 Jahre ist es heute her, dass der damalige Präsident Russlands, das war Boris Jelzin, den Russen ihren neuen Premierminister vorgestellt hat, Wladimir Putin. Der war zuvor Geheimdienstchef gewesen und er genieße, sagte damals Jelzin, sein vollstes Vertrauen und könnte doch bitte sehr später dann auch Präsident werden. Das hat er auch gleich schon mitgesagt. Herr Braun, jetzt wissen wir, es gibt Proteste in Russland, starke Proteste. Die Leute wollen faire Regionalwahlen und sie gehen einige Risiken ein, wenn sie sich auf die Straße begeben, denn diese Proteste werden teilweise relativ brutal niedergeschlagen. Die Frage an Sie, ist Putin noch der starke Mann, der er mal war in Moskau?
Also fürs Erste ist er noch da und fürs Erste herrscht er auch noch mit aller Brutalität. Und trotzdem würde ich sagen, es passiert etwas, was es, glaube ich, vor ein paar Jahren noch nicht gegeben hat. Er hatte ja früher, wenn es Proteste gab, immer argumentiert, es sei vom Westen gesteuert und initiiert und so weiter. Und jetzt wird immer deutlicher, nee, es hat ganz wenig mit dem Westen zu tun, sondern es sind immer mehr Leute, die einfach das Gefühl haben, hier geht etwas schief. Man hat auch den Eindruck, seine Strategie, quasi alles über den russischen Stoll, Hitlers und übers Militär und über nationalistische Töne zu machen, gerät an ein Ende. Diese Identifikationskraft gibt es vielleicht nicht mehr. Die Leute beobachten inzwischen, dass er in Sibirien hektarweise Wald verbrennen lässt und offenbar gar nicht in der Lage ist, dieses Feuer zu löschen. Das ist ein kleines Symbol, das ist weit weg von Moskau. Und trotzdem glaube ich, dass das inzwischen sehr viele Leute als Schwäche registrieren. Er ist nicht mehr so stark wie vorher.
Mhm. Mein Kollege Tilko Gries aus Moskau ist uns jetzt auch zugeschaltet. Herr Gries, würden Sie Herrn Braun da zustimmen? Ist Putin nicht mehr so stark, wie er mal war?
Ich würde Herrn Braun, guten Tag erstmal nach Berlin, teilweise zustimmen. Also Putin ist nach meiner Ansicht immer noch so lange der starke Mann, wie es keine Alternative gibt und keine Alternative sichtbar wird. Und die Mechanismen der russischen Politik, Alternativen nicht sichtbar werden zu lassen, sowohl nicht weder medial noch im Parlament, noch unter den Technokraten, noch aus der außerparlamentarischen Opposition, die ja in der Tat seit einigen Wochen immer samstags niedergeknüppelt wird, die funktionieren nach wie vor sehr, sehr gut. Und auch die Loyalitäten zwischen den wichtigen Ministern und Putin, zwischen der Kreml-Administration und ihm selbst, soweit ich das von außen beobachten kann, und kein Journalist sitzt da wirklich ganz nah dran, funktionieren auch noch ganz gut. Also es ist viel zu früh, den Abgesang auf diesen Präsidenten nun schon
gut
zu singen.
Also ein Abgesang, glaube ich, Herr Braun, wollten Sie auch nicht formulieren, aber Sie hatten eben so, sage ich mal, leichte Anzeichen gesehen, dass Leute eben zum Beispiel sagen könnten, wir sind nicht einverstanden, dass der Wald in Sibirien brennt und nicht gelöscht wird.
Also das, was man darüber ja sieht, findet tatsächlich statt, dass die Leute, wenn sie eine Kamera vor der Nase haben, sehr dezidiert inzwischen sagen, wie sehr sie davon enttäuscht sind, und nicht nur, dass jetzt irgendwie die örtliche Regionalverwaltung nicht gut ist, sondern dass man merkt, da findet ein System möglicherweise seine Grenze an seinen wirtschaftlichen Fähigkeiten. Der Hintergrund meiner Argumentation war ja, dass er bislang sehr davon gelebt hat, mit alten Symbolen, mit militärischen Signalen, ob es der Syrien-Einsatz ist oder die Ukraine, irgendwie dem russischen Volk Selbstbewusstsein zu geben. Also sozusagen das, was er selber haben will, auch transportiert hat. Und ich glaube, dass diese Möglichkeiten, auch weil die Rohstoffe nicht mehr die Bedeutung haben, die sie früher mal hatten, auch weil die Russen merken, dass sozusagen die reiche Mittelschicht längst nicht mehr so reich ist, wie sie mal war, dass das ganz langsam eher einsickert in die Seelen und in die Überzeugungen der Leute, dass er quasi die Power, die er mal suggeriert hat, auch dem eigenen Volk, nicht mehr hat. Das heißt nicht, dass das System jetzt plötzlich irgendwie aufbricht oder so, sondern nur, dass, sagen wir mal, die innere Überzeugung, das ist schon richtig, was der Wladimir da macht, dass die schrumpft.
Ja, das könnte doch sein, Herr Gries, oder?
Ja, das stimmt. Also das sehe ich ähnlich, diese Strategie des Stolzes, die er zur letzten Hochzeit erlebt hat nach der Krim-Annexion, nach der Syrien-Intervention, die allerdings nie ganz so populär war. Das stimmt, die kommt so langsam vielleicht nicht zu ihrem Ende, aber sie ist deutlich, deutlich geschwächt, diese Strategie. Hinzu kommen die ökonomischen Schwierigkeiten, wir haben eine Stagnation. Aber noch, es wirkt bei vielen Menschen auch älteren Datums immer noch nach, dass alles noch sehr viel besser ist, als es in den 90er Jahren war, und die Sorge vor Chaos und vor Unordnung ist immer noch sehr, sehr ausgeprägt. Aber da gibt es natürlich, die Zeiten wandeln sich, weil andere Generationen heranwachsen. Diejenigen, die hier auf der Straße sind, morgen auch wieder Samstag hier in Moskau, das sind natürlich sehr viel jüngere Menschen, die das nicht kennen, die einen ganz anderen Blick auf die Welt haben und ganz andere Fragen stellen.
Das teile ich total. Ich fand sehr interessant, dass Sie die 90er Jahre angesprochen haben. Ich glaube auch, dass man tatsächlich, jetzt muss man da nicht zu viel reindenken, und Putin kommt tatsächlich aus der Schule des KGB und er ist ein alter sozusagen Geheimdienstmann gewesen. Aber zu seiner Geschichte gehört eben auch, dass er in den 90er Jahren in St. Petersburg war, lange Zeit unter dem damals ziemlich, sagen wir mal, reformerischen Oberbürgermeister Sobchak. Und er hat erlebt, wie die Armut um sich gegriffen hat und wie sozusagen aus einem sehr festen Gefüge plötzlich alles anarchisch geworden ist und auch sozial mit irren Folgen für die Leute. Die Leute sind auf der Straße verhungert. Ich glaube, dass ihn das sehr geprägt hat, dass das auch vielleicht ein Impuls war, mal den Versuch zu starten, ob man mit dem Westen richtig kooperieren kann. Der berühmte Satz von Vladivostok bis Lissabon. Das ist alles gescheitert und spielt eine große Rolle in der Psyche der Leute.
Kurze Frage noch, Herr Gries, an Sie. Ich habe mir so gedacht, wenn ein Staat so repressiv agiert, wie jetzt eben gegen die Demonstranten auf der Straße in Moskau, dann hat ein Staat doch Angst. Also das macht man ja nicht einfach so. Wie viel Angst hat denn Putin tatsächlich der Opposition, eine Bühne zu geben? Er gibt ihr ja keine.
Ja, diese Nervosität ist tatsächlich, oder Sorge, vielleicht Angst würde ich es nicht unbedingt sagen, aber Sorge und Furcht ist sehr, sehr groß. Die Menschen, die das sagen haben, Putin eingeschlossen, Herr Braun hat es angesprochen, sind sozialisiert in einer ganz anderen Zeit, in der sie erlebt haben, wer einmal die Tür öffnet zu Reformen in Russland, der weiß nicht ganz genau, wohin das führt, im Zweifel zum Ende irgendeines Imperiums, wie zum Beispiel der Sowjetunion, und zum Zerfall, zu Armut und zu Unordnung, womöglich auch Chaos. Davor ist die Sorge sehr, sehr groß, und das geht bis hinein natürlich ans Eingemachte, diejenigen, die um Putin herum sehr, sehr gut verdienen, ein sehr, sehr gutes Leben haben in den vergangenen Jahren, die fürchten womöglich um ihre Pfründe. Auch das darf man nicht unterschätzen, wenn man erklären will, warum dieser Staat so repressiv gegen die doch sehr, sehr kleine Opposition bislang jedenfalls zu Werke geht.
Danke nach Moskau. Danke an Tilko Gries. Seit 4 Jahren lebt Ai Weiwei in Berlin, im Berliner Exil, muss man sagen. Er ist ja ein chinesischer Künstler und konnte dann kommen, hat auch eine Professur bei der Universität der Künste. Mhm. Genau. Jetzt habe ich hier die Welt mit, großes Bild von ihm, denn in der Welt steht, warum er Berlin und Deutschland verlassen will. Er ist nämlich relativ kritisch. Er sagt, die deutsche Kultur ist so stark, dass sie nicht wirklich andere Ideen und Argumente akzeptiert. Zitat, so hat er es gesagt. Es ist ein ziemlich vernichtendes Urteil, Herr Braun, zu Recht?
Also ich würde mal sagen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sozusagen auf die Kultur beschränken kann. Ich würde tatsächlich sagen, wir leben immer in dem Glauben hier in diesem Land, dass wir unheimlich weltoffen sind, dass wir irgendwie uns alles anhören und dass wir irgendwie über alles diskutieren und jeden Film drehen und überhaupt sozusagen weltoffen sind. Ich würde ihm aber tatsächlich zustimmen, dass ich manchmal das Gefühl habe, es gibt schon sehr starke Tendenzen, bestimmte Fragen dann doch irgendwie nicht haben zu wollen oder mal eine Weltsicht, die uns widerspricht oder die einem großen, aufgeklärten, modernen, liberalen Deutschland widersprechen könnte, dass man das irgendwie auch nicht hören will und sich auch nicht damit auseinandersetzen will. Insoweit, er trifft bei mir einen kleinen Nerv, der mir wehtut, aber der trotzdem, glaube ich, eine gewisse Grundlage hat.
Also er hat gesagt, es gibt kaum Raum für offene Debatten, kaum Respekt für abweichende Stimmen. Was haben Sie für einen Moment im Kopf, wenn Sie das sagen, was Sie jetzt gerade gesagt haben? Was konkret?
Ja, es ist natürlich hoch umstritten, aber ich finde, es gibt auch Künstler, Schriftsteller und andere, die während der Flüchtlingskrise Fragen gestellt haben, die sehr unangenehm sind für die Leute, die einfach sagen, Mensch, wir wollen ein gutes, weltoffenes Deutschland sein und das wollen wir nicht haben. Ich rede jetzt nicht über AfD-affine Leute, sondern einfach Leute, die sagen, was passiert da, warum gibt es da Veränderungsängste, warum ist das schwierig, ist das wirklich so, dass wir es immer so diskutieren müssen, wie wir es im Parlament diskutieren. Das ist bei mir haften geblieben, ohne dass ich das für richtig erachte, finde ich, muss man sich öfter mal mit so etwas auseinandersetzen. Und wenn wir sagen, wir sind weltoffen und wir sind ganz überall auf der Welt für Meinungsfreiheit, dann müssen wir es aushalten, dass Leute auch in der Flüchtlingskrise Positionen haben, die uns gar nicht gefallen. Es fällt auch mir schwer, aber ich habe das Gefühl, da ist was blöd gelaufen.
Verstehe. Ai Weiwei sieht sich ja selber auch als Flüchtling. Er wird dann hier zum Schluss gefragt, wo er denn jetzt hingehen will, wenn er Berlin verlässt. Da sagt er, ich weiß nicht, wo ich leben werde. Ich besitze keine Heimat, weil China mich zurückgewiesen hat, seit ich geboren wurde. Wer sein Ziel kennt, ist kein Flüchtling mehr. Ich bin ein Flüchtling. Also würden Sie sagen, es ist schade, dass er geht?
Ja, natürlich ist es schade. Ich habe jetzt nicht immer verfolgt, was er gemacht hat. Und er beklagt sich in dem Interview ja auch darüber, dass sozusagen dokumentarfilmerische Arbeiten von ihm vielleicht nicht die Würdigung bekommen haben, die er sich erhofft hatte. Da würde ich immer sagen, Vorsicht, da ist man dann selber ein bisschen befangen. Das würde ich nicht quasi übernehmen als Kritik an der Gesellschaft, sondern vielleicht auch an seiner Befangenheit. Aber manche, er beschreibt ja auch an anderer Stelle etwas, wo er Ausgrenzung erlebt. Oder wo
richtig,
er
im Taxi und so, wo er sagt, er ist sozusagen auch nicht gehört worden, auch nicht bei der Antidiskriminierungsstelle, genau, wo er einen Brief hingeschrieben hat und die hätten dann geantwortet, sie können leider keine Diskriminierung feststellen, wo er sich aber definitiv diskriminiert gefühlt hat. So. Trotzdem gibt es aber, das wollte ich sagen, doch einige, die sagen, naja, er ist eben auch selber, sei er ein sehr selbstzentrierter Künstler. So, also als ob er praktisch von seiner Persönlichkeit her, wenn er jetzt Deutschland auch vorwirft im Zitat, dieses Land braucht mich nicht, weil es so selbstzentriert ist. Also manch einer wirft ihm vor, naja, er ist selber auch relativ selbstzentriert. Ich kann es nicht beurteilen.
Ehrlicherweise, ich auch nicht. Aber ich würde immer sagen, dass Künstler in gewisser Weise natürlich selbstzentriert sind. Also ich würde sogar sagen, wenn ich Texte schreibe oder wenn ich irgendwie organisiere, dann tue ich das natürlich auch mit dem, was in mir steckt, was ich sein möchte, was ich irgendwie erreichen will. Insoweit glaube ich, diese Vokabel selbstzentriert ist tatsächlich vielleicht sogar anders gemeint. Wenn ich ihn jetzt interpretieren soll, würde ich am ehesten sagen, dieses Land guckt so wahnsinnig viel auf sich und auf seine sozusagen Regularien der letzten Jahre, Jahrzehnte. Es ist selten in der Lage, mal wirklich mit paradoxer Intervention auch mal etwas ganz neu zu denken. Und wenn er es so gemeint hat, bin ich bei ihm.
Stefan Braun von der Süddeutschen hier zu Gast gewesen, immer noch hier, um den Tag zu betrachten, die Themen des Tages zu betrachten. Wir hatten angefangen die Sendung kurz nach 12 und haben gesagt, eigentlich ist es schwer, optimistisch zu sein in dieser Zeit, wo eben die Nachrichten vom Weltklimarat uns erreichen, wo in Italien jetzt eine große Krise ausbricht, wo der Brexit bevorsteht. Stehen wir nach dieser Stunde, nach dieser Sendestunde jetzt auch noch da, dass wir sagen, ach Gott, wir kriegen das nicht hin, weiterhin optimistisch zu bleiben?
Ich würde sagen, es gab eine ganz schöne Sache. Ich kann natürlich nicht sagen, ob ich jetzt wirklich optimistischer bin, aber das, was mir in der Sendung ja auch selber in den Sinn kam, ist dieser Fakten spielen wieder eine Rolle. Fakten sind um uns herum. Ich glaube, sie können nicht mehr so in Frage gestellt werden, wie es jetzt zuletzt dauernd passiert ist. Und ich finde, das ist ein Anfang. Jeder kennt sozusagen die Angst, wenn irgendwas Neues droht, dass man lange zögert und nachdenkt und dies und jenes und das könnte auch noch passieren. Und irgendwann tut es gut, wenn man den ersten Schritt macht, um das zu machen. Insoweit Baum pflanzen, rausgehen, bei Freunden werben.
Fakten, ich glaube, es akzeptieren, geht was. Lage ja. Sozusagen in Augenschein nehmen und dann doch was tun. Danke, dass Sie
mit
hier
waren. Mit der U-Bahn fahren.
Zum Beispiel, was Sie sicherlich jetzt gleich tatsächlich machen, ne?
Ja.